Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das versendet sich. Herzlich willkommen, lieber Clemens.
Hallo zusammen und hallo Katja.
Ja, und heute haben wir natürlich wieder eine Folge mit Gast. Das letzte Mal waren wir alleine, Clemens, aber haben wir gesagt, können wir jetzt auch nicht immer machen und wollen wir auch nicht immer machen.
Auf gar keinen Fall.
Weil wir ja auch gesagt haben in unserem Podcast, wir laden Männer und Frauen ein, die regelmäßig vor anderen im Mittelpunkt stehen oder andere in den Mittelpunkt setzen und fragen die, wie geht es eigentlich so mit der Präsenz, mit der Wirkung und wie läuft so ihr eigener Alltag ab? Und heute haben wir jemanden, der selbst zwischen Bühne und Backstage wechselt regelmäßig und er fühlt sich eigentlich überall wohl, wo Menschen gut unterhalten oder informiert werden wollen. Heute ist bei uns zu Gast Tommy Schmiedle.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Ja, der Tommy Schmiedle, der ist Regisseur, also vor allem im Fernsehen. Er entwickelt Sendungen und eben Formate dort. Er ist immer wieder im Einsatz für die legendäre Samstagabendshow Verstehen Sie Spaß? Von der Idee bis hin zu den Dreharbeiten und für den ORF, also den österreichischen Rundfunk, hat Tommy schon sehr viele Sendungen entwickelt und umgesetzt. Er hat die größte Show der Welt, den Eurovision Song Contest, mitverantwortet. Darüber wird zu reden sein und hat mit dem Dalai Lama und Neil Armstrong zu tun gehabt. Es gibt sehr viel zu besprechen mit Tommy Schmiedle. Hallo Tommy!
Ja, servus aus Wien. Ich freue mich sehr.
Tommy, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle jetzt aber auch sagen, Tommy, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, genau. Der Tommy und ich, wir waren nämlich gemeinsam in der Schule und wir haben es auch geschafft, beide, bis zum Abitur.
Ja, in Oberstdorf im Allgäu.
Ja.
Und wir haben sogar gemeinsam auch den Abiball moderiert.
Ja, so ist es.
Das war quasi der Anfang vom Ende bei mir zumindest.
Du hast ihn moderiert und ich habe die Abi-Rede gehalten und noch irgendwelche Sketche mit sehr flachen Witzen umgesetzt auf der Bühne. Aber wir waren beide auf der Bühne.
Genau.
Ja, ist auch schon lange her jetzt.
Gibt's da belastendes Material?
Gibt's.
Komplett aufgezeichnet übrigens. Ich hab das noch und habe das in der Corona-Zeit dann tatsächlich auch mal digitalisiert, weil es war nur so eine schlechte VHS-Kassette halt. Aber sollte es mal was geben, ich hätte es.
Ah, okay, also oder beziehungsweise solltest du mal was gegen die Katja in der Hand haben müssen.
Ja, genau.
Ja, da wartet die Welt auch drauf. Das auf diese Aufnahmen wartet die Welt.
Also ich warte drauf.
Ja, ja, Clemens, alles gut. Aber Tommy, schön, dass du da bist. Und wir wollen jetzt natürlich gucken, so hinter deine Kulissen und was du so machst und was du so umsetzt. Und der Clemens hat es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, du machst sehr, sehr viel. Nimm uns mal mit, so ein typischer Arbeitstag bei dir. Gibt's den überhaupt? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Das ist wirklich, vielen Dank für die Frage. Ist nämlich tatsächlich so, dass der Arbeitstag bei mir immer sehr unterschiedlich aussieht. Derzeit, jetzt so im November, sind wieder Vorbereitungen sehr viel. Da sitze ich dann zum Beispiel hier, wo ich jetzt sitze, in meinem Kreativkammerl, wie ich so gerne sage. Also das ist jetzt in Wien und das ist eine kleine, feine Kammer bei mir in der Wohnung. Und dort schreibe ich dann zum Beispiel jetzt gerade an neuen Ideen für Verstehen Sie Spaß? Oder auch, ich mache auch eine Gesundheitssendung für den ORF und da wird dann auch, werden da Drehbücher geschrieben. Ich recherchiere hier, ich bereite mein Team und mich auf verschiedene Formate vor. Und ja, und da geht's natürlich auch raus. Man muss das ja auch dann irgendwann mal drehen und dann geht's natürlich auch zu Dreharbeiten. Also ich bin auch viel unterwegs, aber wie gesagt, jetzt so in dieser vorweihnachtlichen Ruhephase habe ich in erster Linie Schreibarbeit zu tun, weil dann geht's gleich wieder im neuen Jahr richtig los. Ja, also und das ist eben da, also es gibt drei Schritte: Schreiben, Drehen, Schneiden. Und beim Schneiden bin ich natürlich auch dabei und schaue, dass das so ungefähr wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und natürlich auch mit dem Cutter gemeinsam, der ja auch immer tolle Ideen hat, je nachdem. Und da muss man, ist auch Teamwork gefragt.
Und ist es so, dass das jetzt irgendwie so eine Durststrecke für dich ist, dass du, also fällt dir das Schreiben und das Ausdenken schwerer als jetzt zum Beispiel das Drehen oder das Schneiden? Oder ist es für dich irgendwie alles gehört zum Job, alles irgendwie gleich cool?
Nee, das ist das, also ich bin ganz froh drum, dass es jetzt ruhiger ist tatsächlich, weil natürlich tut man sich leichter, wenn man ein bisschen Zeit hat, mehr sich auf die Ideen zu konzentrieren. Und das mache ich schon, das mache ich gern, aber das ist natürlich ehrlicherweise im Jahr eine seltene Phase. Meistens muss man die Projekte auch parallel laufen lassen und sich halt dann abends Gedanken machen, wenn man jetzt untertags was anderes gedreht hat. Also ich genieße es derzeit, sich einfach mal so eine gute Woche einfach hinsetzen zu können und sagen, okay, das und das und das steht an und das muss geschrieben werden. Da gehört auch viel Recherche dazu. Ich mache relativ gerne auch Dokumentationen und da geht es natürlich darum, dass das auch dementsprechend vorbereitet wird, Archivrecherchen und etc.
Handwerk. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einigen draußen genauso geht wie mir, die sich an der Stelle fragen, wie kommst du denn auf die Ideen? Wie entwickelt man so ein Format? Weil nichts ist ja schwieriger, als auf Knopfdruck kreativ sein zu müssen. Und zu deinem Job gehört es aber auch mit dazu, kreativ zu sein. Also wie ist bei dir so dieser Prozess?
Ja, also das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt Situationen, es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt manchmal, dass man durchs Land fährt und aus dem Fenster schaut und sich denkt, jetzt kommt die und die Idee. Es ist teilweise wirklich einfach abhängig davon, was man gerade tut. Es gibt, also Formatentwicklung im klassischen Sinn beginnt immer mit einem Briefing, dass irgendjemand sagt, okay, wir hätten gern das und das. Ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Gesundheitssendung für den ORF oder eine Wissenschaftssendung, da habe ich je nachdem, was halt gefordert ist, ja, und dann hat man Zeit, das zu entwickeln, dann wird normalerweise dann ein Papierpilot geschrieben, das heißt, man schreibt die Idee so, wie man einen Ablauf einer Sendung aussehen könnte. Und dann wird der so präsentiert oder in die Luxusvariante, man dreht einen Piloten und präsentiert diesen dann. Der ist dann quasi Basis für eine Diskussion und dann wird daran gefeilt, ob das so auf Sendung gehen kann oder nicht und mit den Wünschen des Senders natürlich und der Auftraggeber. Ich persönlich bin ja keine Produktionsfirma, also ich bin kein Produzent, sondern ich arbeite für verschiedene Produktionsfirmen. Da gibt's sehr viele, gibt's große und kleine. Und natürlich auch für Sender direkt. Also das ist so, also mein Job ist in erster Linie ein kreativer, ein redaktioneller und ein gestalterischer. Aber es gibt tatsächlich kein Rezept, wie man auf Ideen kommt. Ich hab's, also für mich ganz oft ist wirklich so, ist die klassische Dusche, weil ich weiß nicht warum, vielleicht weil das Wasser einem aufs Hirn prasselt. Ich weiß, aber manchmal kommen... Man hat einfach mehr Zeit, irgendwie drüber nachzudenken und tatsächlich so Dusche, Bad, das ist so eine Situation, wo teilweise zumindest Ansätze, da kommt natürlich keine Idee raus, aber es kommt zumindest mal ein Ansatz, in welche Richtung man denken kann.
Vielleicht war
und ganz oft auch während Gesprächen, und das ist auch schon passiert, dass ich im falschen Moment eine Idee verraten habe, die für die Idee, also für diese Produktionsfirma eigentlich gar nicht gedacht war.
Aber vielleicht ist es bei dem Bad, weil du das gesagt hast, auch weil man da so auf sich zurückgeworfen ist und nicht noch irgendwie ins Handy schauen kann und irgendwie, also die Ablenkung ist wahrscheinlich ziemlich klein. Also mir kommen tatsächlich manchmal im Bad auch ganz gute Ideen. Also keine Fernsehformate leider, aber, aber ich verstehe das schon. Ich kann das nachvollziehen, Tommy, ich kann es nachvollziehen.
Und es ist genau so, es lenkt niemand ab und ich habe das Gefühl, es geht jetzt nicht immer um große Fernsehformate, ich habe noch keine große Quizshow erfunden oder wie auch immer, es geht ja meistens, ist es ins Auftragsarbeiten, ja, also wenn jemand kommt, also Formate sind wirklich selten, es geht eher meistens darum auch um die Weiterentwicklung von bestehenden Formaten oder eben einfach um Einzelfolgen von bestehenden Formaten, aber es ist schon quasi eine Kreativarbeit, die auch ständig weitergeht. Also ich mache zum Beispiel seit 7 Jahren eine Gesundheitsrubrik für eine österreichische ein Magazin. Und das entwickelt sich tatsächlich ständig weiter, obwohl es immer das gleiche Thema ist. Also da muss man auch jedes Jahr irgendwie was Neues dazu entwickeln, damit es, oder alle 2 Jahre zumindest, damit natürlich der Sender auch zufrieden ist und merkt, da geht was voran.
Und holst du dir dann auch Inspiration irgendwo anders? Also ich meine, man kennt es ja jetzt von irgendwelchen Quizshows, wo man auch mal geguckt hat, was passiert da eigentlich so überm Teich? Was gibt's denn noch? Was machen andere? Guckst du da auch oder sagst du, das brauche ich gar nicht, ich mache lieber so mein eigenes Ding?
Ich gucke viel, Ehrlicherweise, also natürlich viel Fernsehen, natürlich auch Netflix und andere Streaming-Dienste. Bei euch darf ich ja anderes.
Bei uns darf man alles sagen. Alles.
Das ist ja auch so ein Punkt. Ehrlicherweise wisst ihr ja auch, öffentlich-rechtlich kann ich nicht immer alles sagen, ja. Aber oder zeigen. Aber tatsächlich jetzt so konkret, dass ich jetzt sage, okay, wir brauchen irgendwas und ich schaue jetzt mal, wie machen die das in Amerika. Das mache ich jetzt weniger, aber es ist eher so, dass ich halt grundsätzlich viel konsumiere und dann denke, aha, das könnte ich dort verwenden. Oder auch gerade gestalterische Mittel. Das sind natürlich, da gibt's auch immer wieder Neuerungen, die mir persönlich so nicht einfallen, aber die ich dann bei einer Dokumentation zum Beispiel verarbeiten kann. Da geht's dann eher um Kameraeinstellungen und solche Sachen, die einem schon helfen und die kann man natürlich, die darf man ja auch einfach nehmen. Ja, also da hat sich jemand zwar Gedanken gemacht, aber da kann man sich inspirieren lassen. Aber jetzt, dass ich jetzt denke, okay, das macht glaube ich auch nicht so viel Sinn, weil man dann wahrscheinlich ziemlich schnell ins Kopieren kommt und das merken die Zuschauer dann schon, wenn man quasi abschreibt. Aber inspirieren lassen natürlich und es gibt viele tolle kreative Köpfe, auch über dem Teich, wo man dann schon mal nachschaut.
Abschreiben. In der Schule ging das noch, Tommy. Jetzt geht es.
Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist in der Schule, ob man auch abschreiben kann. Habe ich natürlich nie gemacht.
Nein,
auch nicht.
Nein, wir haben nie.
Also ich denke mal, die Grundfrage ist da, ob man schreiben kann. Das ist so, ja. Sind wir heutzutage. So.
Also, ja. Aber ich sag hier in den Trainings immer zu meinen Kunden, wenn wir hier auch was erarbeiten und dann der Moment ist, wo die Katja was am Flipchart schreibt und meine Schrift ist nicht die allerschönste an der Stelle, da sage ich immer, das ist der Grund, warum in der Uni bei den Prüfungen niemand neben mir sitzen wollte, weil einfach niemand abschreiben konnte. Es kann kein Mensch lesen. Aber ja, deswegen habe ich ja auch einen entsprechenden Beruf. Und da merkt's ja keiner. Ja. Clemens, du wolltest was sagen.
Mich interessiert vor allem auch, Tommy, du machst ja auch viele Musiksendungen. Also zum Beispiel Salzburger Festspielmagazin hast du verantwortet, Mr. Musical präsentiert mit Alfons Haider, um mal zwei zu nennen. Hat es dir die Musik denn besonders angetan?
Tatsächlich, aber das liegt daran, ich liebe Musik, ich arbeite auch bei allen nicht musikalischen Formaten viel mit Musik oder sehr gerne. Ich finde immer, Musik ist eine zweite Ebene. Also gerade, ich sage es auch bei der Dokumentation, das ist so, man kann mit Musik viel unterstützen, man kann mit Musik auch eine Ebene aufmachen, die vielleicht jetzt auch nicht jeden interessiert, aber ich sage es mal, wenn jemand das Stück kennt und dann sich denkt, ah, deswegen hat er es eingesetzt, dann ist man, glaube ich, auch schon, ist es für mich so ein schönes Gefühl, dass man denkt, ich mache mal Rückmeldung. Aha, das war super, das und das drunter gelegt und Musik hat es mir angetan und zwar jede Musik. Also ich mache tatsächlich klassische Musik ziemlich viel, also im Klassikbereich jeden Sommer bei den Salzburger Festspielen, aber ich mache auch Schlager. Katja weiß das. Ich bin tatsächlich, aber in erster Linie möchte ich das unterschrieben haben, in erster Linie alter Schlager. Also ich bin ein Fan des alten, ich sage immer, gut gemachten Schlagers. Das gibt's auch heute noch natürlich, aber ich bin halt ein Kind von, hört sich jetzt sauber an, bin ich nicht, aber von Peter Alexander und von Udo Jürgens und Marianne Rosenberg und schieß mich tot. Also das ist, was mir gefällt und es kommt natürlich, da gibt es heutzutage kaum Formate dafür, aber das kann man wunderbar zum Beispiel schneiden, ja. Ganz oft, weil es meistens sehr gut gemachte Musik ist. Aber ich mache jetzt auch wieder mit Marc Pircher eine Sendung. Da haben wir gerade heute lang telefoniert. Der Marc Pircher, 7 Sünden, hat letztes Jahr sein Jubiläum und da machen wir, daraus ist dann zum Beispiel eine Sendung entstanden, die hätte einmalig sein sollen und kommt jetzt nächstes Jahr wieder. Er trifft Kolleginnen und Kollegen aus der Branche und redet über ihren ersten großen Hit, da ist dann Peter Kraus dabei und so. Musikdokus mache ich wahnsinnig gern, habe auch zum 80. von Peter Kraus eine Doku gemacht, die auch in der ARD lief und auch beim ORF. Ich wollte gar sagen, eine schöne Dokumentation und ich fand sie schön. Ich glaube, viele haben sie auch gut gefunden, aber das ist so ein Ding, ist wirklich durchgeflutscht, weil halt die Musik auch meins war und er ein super Typ ist. Also er hat natürlich auch viel erlebt in 70 Jahren inzwischen auf der Bühne.
Das ist Wahnsinn.
Von Erich Kästner noch in München eben gedreht mit Erich Kästner persönlich. Und bis jetzt, ich war gerade vor 2 Wochen, habe ich nochmal mit ihm gedreht in der Wiener Stadthalle mit 6.500 Menschen, 86-jährig, macht 3,5 Stunden Show ohne irgendwas. Also da ist die Band früher fertig als er. Das ist schon bemerkenswert. Genau.
Alter Schwede.
Wahnsinn.
Aber Musik, wie gesagt, ja, Musik ist meins. Ja. Also es gibt auch kaum eine Musik, die ich nicht höre oder nicht mal denke, das könnte man schneiden.
Also du bist dann quasi, wenn du Musik hörst, bist du schon auf der Ebene, wie kann ich die vielleicht mal wo einsetzen? Wo kann die interessant sein oder so?
Genau. Also ich mache jetzt zum Beispiel eine Doku zu Kitzbühel, 85. Hahnenkammrennen. Das kommt dann im Januar und da wird es natürlich sportlich werden, wobei es da in erster Linie um die Regiearbeit der Koryphäen geht, die das quasi aufgebaut haben. Der Älteste lebt nämlich noch, der ist inzwischen 94 und quasi der hat mit 4 Kameras damals begonnen und jetzt sind wir bei knapp 50 Kameras und das soll die Geschichte sein und so viel darf ich, glaube ich, auch schon verraten. Und da werden wir natürlich viel mit Musik arbeiten und da lege ich mir dann im Kopf oder meistens dann im Handy auch zur Seite, wenn ich irgendwo was höre, wo ich denke, ja, das passt. Ja, da kann man natürlich... Also ich möchte es nicht zum 193.000. Mal Skifahren schneiden, sondern ich suche mir halt dann irgendwas, was vielleicht überraschender ist.
Es lebe der Sport zum Beispiel von Reinhard Fendrich, weil damit kann man nicht rechnen an der Stelle.
Vielen Dank für dieses, weil Reinhard Fendrich tatsächlich super, super viel hergibt. Also natürlich fast zu jedem Thema gibt es irgendwas. Man kann ja dann immer nur die Musik schneiden, wenn er nicht singt oder wenn er singt, was schneiden, wo nichts gesprochen wird. Und da gibt's bei Reinhard Fendrich wirklich sehr, sehr viel zu holen. Vielen Dank an Reinhard Fendrich.
Ja, stimmt. Er hat auch immer so ganz coole Vorspiele und sowas, die auch sofort jeder kennt, wo ich sofort so, ja. Mhm.
Ja, cool. Der macht auch noch, manchmal gibt's dann auch noch kleine Soli in der, also das funktioniert dann auch ganz gut.
Du hast jetzt eben erzählt, eben von Peter Kraus, mit denen du zusammenarbeitest. Für dich geht es ja auch darum, wirklich die Damen und Herren vor der Kamera zur Geltung zu bringen, die auch zu inszenieren. Manchmal natürlich auch nur einfach zu begleiten, zu beobachten, aber als Regisseur ja schon auch zu inszenieren. Wie schaffst du das, andere vor der Kamera gut zur Geltung zu bringen?
Naja gut, in erster Linie ist ja jeder anders. Und man muss sich, glaube ich, mit den Menschen einfach beschäftigen. Ich gehe ganz oft über die Sprache. Ihr seid ja beide ausgebildet. Ihr habt ja ausgebildete Stimmen und das hört man. Das finde ich übrigens super. Und wird leider immer weniger im Fernsehen drauf geachtet. Im Fernsehen, ich glaube, im Radio ist es noch besser, aber im Fernsehen leider immer weniger. Also wir haben ja noch eine Sprechausbildung bekommen, aber ich gehe ganz oft über die Sprache, weil ich für Moderatoren und so auch, wenn die was moderieren, auch die Moderationen vorschlage. Und ich würde jetzt mal sagen, nach 2-3 Moderationen schreiben für einen Moderator, weiß ich ungefähr, wie der tickt. Also man merkt dann, was er gerne sagt, wie er sagt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist ganz wichtig. Wenn es um eine moderierte Sendung geht, wenn es natürlich um ein Leben geht, wie bei Peter Kraus oder so, dann muss man sich halt einfach wirklich da einlesen. Man muss diesen Menschen kennenlernen intensiv, also wirklich mit Gesprächen. Ich mache es meistens so, ich mache erstmal ein ganz langes Interview. Also wirklich so, das war bei Peter Kraus die erste, also sicher 2 Stunden am Stück. Mhm. Und solange bis man halt müde wird. Und dann weiß man schon ziemlich viel und hat eine gute Basis, um die Doku zu gestalten. Also es kommt immer darauf an, was man macht. Und ich habe nur, meine Erfahrung ist, dass immer diejenigen die schlechtesten Moderatoren sind, die sich wahnsinnig gerne selbst sehen. Mhm. Das merkt man ja auch, wenn man dann demjenigen und mit derjenigen die Sendung anschaut. Und da muss man eigentlich immer denjenigen oder diejenige beobachten, dann merkt man, okay, sie gefällt sich oder er gefällt sich. Das halte ich immer für schwierig, weil tatsächlich, ich glaube, diejenigen die Besten sind, die sich nicht so gerne anschauen.
Ja, da sind wir ganz gut dabei.
Deswegen machen wir ja einen Podcast.
Radiogesichter. Ja, Radiogesichter. Aber wenn du jetzt mal so, also du bist eben ein Mann des Bildes, was macht für dich dann auch irgendwie so die Präsenz von diesen Leuten aus? Also du hast ja schon gesagt, die Stimme, aber die ist es nicht nur natürlich, ne? Also so eine Show zusammenzuhalten oder so, das hat ja schon mehrere Fähigkeiten, sind da nötig.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Stimme macht tatsächlich auch im Fernsehen viel aus, weil Stimmen auch nerven. Also sie können genau das Gegenteil auch haben. Also ich, wenn mich mal jemand fragt, wie werde ich Moderator, sage ich immer, geh zum Radio. Weil der Schritt vom Radio zum Fernsehen ist, ob das jetzt oder wie auch immer, Streaming oder was auch immer, also für mich ist alles Fernsehen, was irgendwie mit Bild zu tun hat, wenn man
bewegtes Bild
aus der Ferne. Also es ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Sender ist, der etabliert ist wie der ORF oder so oder die ARD oder eben Netflix oder wie auch immer, es ist alles Fernsehen aus meinem Verständnis. Und da ist die Stimme schon wichtig, weil wir ja auch wissen, es gibt nicht nur schöne Menschen im Fernsehen, vor allen Dingen, die funktionieren auch ganz gut, die halt markant sind. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist nicht immer so, und es reicht auch manchmal die Schönheit, aber so richtig die sich richtig durchsetzen, sind die Charismatischen, und die haben halt irgendwo auch einen Makel. Die sind möglicherweise also optisch oder wie auch immer. Und das ist gerade der Punkt. Mit einem sprachlichen Fehler, glaube ich, ist es wirklich schwieriger als mit einem optischen. Ja, weil die guten Moderatoren oder die ganzen großen Shows halten, die sind ja diejenigen, die sich quasi, die auch über sich selber lachen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist so ein Punkt, scheidet sich die Spreu vom Weizen. Und die sind diejenigen, die sie nicht ganz so ernst nehmen und vielleicht auch ein bisschen, auch mit ihren Marken ein wenig spielen. Ja. Und ich glaube, gerade in Deutschland, wenn man sieht, wer halt sich ewig gehalten hat, das sind diejenigen, die irgendwas haben, wo auch der Zuschauer zu Hause denkt, ja, der ist auch nicht perfekt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses Perfekte, es gibt ja einen philosophischen Ausdruck, perfekt ist ein anderes Wort für tot. Und ich glaube, das stimmt wirklich, weil perfekt ist wirklich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Deswegen lieben die Leute ja auch Live-Shows, weil halt da was schief gehen kann. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Die Leute lieben das. Und dieses, also Fernsehen, kann ich sagen, ist seltenst perfekt.
Kleine Anekdote am Rande, wirklich schön. Es gibt einen ganz tollen Chansonsänger in Deutschland, Tim Fischer. Den habe ich öfter schon gesehen. Und bei einem Auftritt, da gab es wirklich dann mal einen größeren Fehler, oder ich weiß nicht, ob er den Text vergessen hat oder irgendwas. Und dann hat er so schön gesagt ins Publikum, ja, ich habe das jetzt nur für Sie gemacht, damit Sie merken, dass ich auch ein Mensch bin. Also so nach dem Motto, ne, so, das habe ich jetzt extra gemacht, damit Sie nicht denken, ich bin völlig perfekt. Und das hat er so schön ironisch gesagt. Es war wirklich super. Aber es ist genau das, ne? Also das passiert halt live natürlich, und das passiert in TV-Shows ja auch ständig irgendwas. Also das ist ja, also trotz aller Mega-Planung, wir wissen es alle, manche Sachen lassen sich einfach nicht planen.
Ja, und sonst müsste man keine Live-Sendung mehr machen. Also das muss man ganz ehrlich sagen, was gibt's denn, was live sein muss? Mhm. Ganz wenig. Also in der Unterhaltung sowieso ganz wenig. Und das ist schon halt der Reiz, dass es live ist. Ist auch die, das merken ja auch, sagen auch alle großen Moderatoren in der Situation, das ist einfach was anderes, wie wenn man weiß, man könnte schneiden. Ja.
Ja. Jetzt machst du ja auch eine Sendung, beziehungsweise bist Teil einer Sendung, in der live schon was schiefgehen kann, aber ich sag mal jetzt beim Entwickeln und Drehen nicht so viel schiefgehen sollte. Die Rede ist von Verstehen Sie Spaß. Da bist du ja seit einigen Jahren mit an Bord. Wie nimmst du also an diesen Drehtagen auch so deine Rolle als Regisseur wahr? Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, und ich weiß auch nicht, wie viel du jetzt tatsächlich verraten darfst. Aber da muss ja alles passen. Also die Lockvögel müssen einen guten Job machen. Wen darfst du überhaupt einweihen? Das, weil den Gag kannst du ja irgendwie nur einmal machen in den meisten Fällen. Vor allem, wenn du irgendwie Prominente versuchst, da reinzulegen. Erzähl mal ein bisschen. Nimm uns mal ein bisschen mit da in deinen Verstehen Sie Spaß-Alltag.
Okay, da möchte ich erstmal vorweg schicken, dass ich in diesem Fall nicht der Regisseur bin.
Okay.
Also das heißt, da bin ich Autor und Producer. Das ist in Deutschland wieder ein bisschen anders als in Österreich. Aber da gibt es einen sehr erfahrenen Kollegen, den ich lustigerweise aus meiner Vorarlberg, also ORF Vorarlberg-Zeit kenne. Und der macht auch die Regie, Nikolai Dörler, bei den Filmen von Verstehen Sie Spaß. Mhm. Also wir sind da ein gutes Team. Es gibt auch andere Producer und Autoren, die eben, aber er macht immer die Bildregie, hat wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. Da geht es auch darum, wie verstecke ich die Kameras logischerweise, weil es ja schon ein ganz anderes Metier ist als jetzt das, was wir so tagtäglich machen. Für gewöhnlich, wenn wir irgendwo hinkommen mit unseren Kameras, ist erstmal Ruhe, weil halt jemand denkt, da wird gedreht. Ja, das ist natürlich dort genau andersrum, und das genau so muss man es ja eigentlich auch angehen. Man muss einfach so nachdenken, als wäre eben niemand vor Ort. Ja, und das ist, glaube ich, die Hauptproblematik. Verstehen Sie, Spaß ist, glaube ich, deswegen auch übrigens so erfolgreich seit über 40 Jahren, weil überhaupt nichts gefaked wird. Mhm. Also es ist tatsächlich alles so, wie es ist. Und das macht es ja auch aus. Also wenn man nach Japan schaut, wo es ähnliche, wo es natürlich auch in die versteckte Kamera gibt, dort wird alles gefaked und man sieht es natürlich dann auch. Und da brauche ich mich übrigens dann nicht inspirieren lassen. Ja, weil ich weiß, die faken, aber das ist so übertrieben. Das ist halt Gott sei Dank bei uns nicht so und deswegen ist es auch wahnsinnig schwierig. Aber da läuft es ähnlich. Also da gibt es halt Wünsche von der Produktionsfirma oder vom Sender, welcher Prominente reingelegt werden soll. Und dann macht man sich über diese Menschen Gedanken. Das ist auch immer Teamwork. Also wir machen das immer in einem Kreativteam und überlegen uns, der und der. Manchmal hat man dann einen persönlichen Zugang, wo man weiß, okay, dann gibt's irgendwie was Familiäres oder wie auch immer. Also es ist wirklich ein ganz, ganz weites Feld und auch sehr spannend. Und wir schreiben das dann mit einer Art von, also wir bereiten schon alles vor und überlegen uns, was passieren kann. Und es passiert natürlich nie so, wie wir das uns überlegt haben. Das ist, aber es muss alles vorbereitet sein. Ja. Logischerweise sind es ja auch das Set ist dementsprechend gesetzt. Das heißt, wir können in den seltensten Fällen mehrere Sets auf einmal bespielen. Das ist dann, alles ist einfach aufwendiger. Das heißt, es ist alles eigentlich vorgegeben, wie wir uns das vorstellen, wie wir es gepitcht haben, also wie wir es dem Sender vorgeschlagen haben, wie es aussehen könnte. Aber da hat man natürlich auch sehr kreative Gegenüber auf Seiten des Senders und jeder weiß, okay, 100% so wird das nie passieren. Und das ist ja auch das Spannende an dem Ganzen. Und da passieren, und das ist das Schöne, auch im Zusammenspiel mit Nikolai, da passieren live, das ist wie Live-Theater. Also ich weiß ja nicht, ich habe zum Beispiel einen schönen Film gedreht mit Axel Milberg, hoch oben auch in den kleinen Walsertaler Alpen. Da haben wir da haben wir kleinen Walsertaler aus meiner Urheimat quasi reingelegt, Bergführer. Und Axel Milberg war ein Archäologe, der einen tollen Fund hatte, nämlich hat den Urwalser entdeckt. Ja. So, und der hat mir danach gesagt, es war für ihn unfassbar schwierig. Er hat gesagt, es war eine der schwierigsten Rollen, weil er natürlich als Schauspieler immer weiß, was der Gegenüber macht. Weil er kennt ja das Drehbuch. Und bei uns hatte er zwar die Rolle und da hat er sich auch gut drauf vorbereiten können, aber er weiß natürlich nicht, wie die Gegenüber reagieren. Weil die, und noch dazu muss er unerkannt bleiben, was bei so einem berühmten Schauspiel jetzt auch nicht so leicht ist. Und er weiß, er muss selber dann auch reagieren, je nachdem, was der sagt. Also es ist wirklich wie Improvisationstheater und das ist, glaube ich, das super Schöne. Und da passiert halt auch währenddessen am Set live sehr viel. Also wir sind bei den Lockvögeln im Ohr und können dann eben auch unsere Ideen, die wir spontan haben, einfach reinsagen. Ob das dann klappt oder nicht, das ist alles wahnsinnig spontan und es wird natürlich dann viel im Schnitt entschieden. Ja. Also wir drehen da oft sehr, sehr lange, um am Schluss 10 Minuten oder 12 Minuten zu haben.
Ist es so, dass die, also die Prominenten, die jetzt reingelegt werden, dass dann jemand, also quasi, sagen wir mal, die Agentur oder das Management doch noch ein bisschen mitreden kann, um vielleicht die oder den auch noch ein bisschen vor euch zu schützen, weil ihr macht ja manchmal schon extremste Sachen. Also dass man sagt so, also ihr könnt so weit gehen, aber das ist dann doch zu viel oder so. Gibt's da so eine Grenze oder seid ihr da wirklich total frei?
Also wir sind da sehr, sehr, sehr frei. Es liegt auch daran, dass diese Sendung quasi so etabliert ist und die Leute natürlich wissen, dass da wird niemand schlecht dargestellt. Es soll immer sympathisch bleiben. Natürlich manchmal geht man ein bisschen mehr ins, wenn man auch merkt, okay, das ist jemand, der nimmt es lockerer oder wie auch immer. Also das ist alles eher auch Entscheidungssache am Set, ja, weil wir wissen, wie jemand reagiert. Und das ist schon, das ist eine Sendung, der vertraut man. Und,
okay.
Und
also ihr habt einfach guten Namen auch irgendwie.
Das hat mich nie aufgebaut, das hat Gott sei Dank Kurt Felix und alle anderen, also in den 40 Jahren, genau. Also ich glaube, es ist tatsächlich, also ich bin ja seit 2019 dabei, also quasi jung, ja, im Vergleich zu denen. Da gibt es tatsächlich welche im Team, die sind schon dabei, die waren schon mit mit schon am Matterhorn, ja, also mit Reinhold Messner, die berühmte Geschichte oben mit einem Kiosk am Matterhorn. Also ja, das gibt
sensationell.
Sind immer noch mit dabei. Und ja, also die haben quasi das Vertrauen aufgebaut, von dem wir jetzt profitieren. Und die meisten freuen sich, wenn sie reingelegt werden. Also es ist quasi so eine Art Ritterschlag. Also Barbara Russo zum Beispiel werde ich nie vergessen in Wien. Die haben wir wirklich dran gekriegt und die war erstens erleichtert, dass es nur ein Spaß ist. Das passiert natürlich auch immer wieder. Und zweitens war die halt einfach irgendwie geadelt, hat sich gefühlt und war total nett und hat danach gesagt, also dass sie da dran kommt und wie auch immer. Also so. Und ihr Vater, der wurde in den 80ern unfassbar reingelegt. Also das ist schon toll, wenn dann auch, da merkt man auch ehrlicherweise, was wie sympathisch Prominente sein können.
Aber was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, ist dann den Verstehen Sie Spaß Lockvogel reinzulegen. Weil das ist euch ja auch gelungen. Ich glaube, das war ja auch irgendwie an der Walser Grenze, oder?
Ja, genau. Das war lustigerweise tatsächlich, also Olli ist unser berühmtester Lockvogel. Leider so berühmt, dass wir ihn oftmals nicht mehr, also wir müssen ihn schon teilweise auch sehr verändern, damit wir ihn einsetzen können, weil er so berühmt ist. Ja, Olli reinzulegen ist uns quasi die Idee gekommen, weil das in Kleinwalsertal hätte drehen, also ein Dreh stattfinden sollen. Und wer das Kleinwalsertal kennt, weiß, es gibt nur eine Straße rein und wieder raus. Das heißt, es endet hinten. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um Olli reinzulegen mit einer Leiche, die er im Auto haben musste, für eben diesen Dreh mit Axel Milberg. Und diese Moorleiche war sehr gut erkennbar, dass es eine Moorleiche ist, aber die Polizisten haben das natürlich nicht erkannt und haben ihn dann dementsprechend auseinandergenommen, glaube ich. Erstens natürlich war es für mich auch so ein Film, wo man gedacht hat, ja, also den Lockvogel, der wirklich alle Verstecke kennt. Ja, also haben wir auch wirklich mit Spezialisten gearbeitet, also um da quasi alles, und vor allen Dingen mit seiner Freundin mit an Bord, die jetzige Frau, die Susi. Und das war natürlich super, weil das ging 1:1 auf. Und auch mit so spontanen Drehs, wo man dann währenddessen gemerkt hat, wir müssen jetzt da noch an der Schraube der Emotionalität drehen, damit dann noch was passiert. Und am Schluss wäre dann die Susi ins Gefängnis gekommen und dann war natürlich Schluss. Also da haben wir, der war tatsächlich, hat er danach auch in der Sendung gesagt, so fertig, dass er zum eigentlichen Set, wo wir dann danach hingefahren sind, konnte er gar nicht mehr Auto fahren.
Ehrlich?
Wow. Hat er gesagt, da ist dann die Susi gefahren, die ihn davor reingelegt hat.
Wie oft musstet ihr, oder gibt's auch Sachen, die dann wirklich nicht funktioniert haben? Trotz aller Vorbereitungen, trotz allem, was man da so bedenken kann, gibt's das, dass man echt was auch in die Tonne kloppen muss?
Nee, also tatsächlich, also ganz selten. Natürlich gibt es Sachen, die nicht so aufgehen, wie man sich das geplant hat. Es gibt auch manchmal also wir machen es ja auch so, dass wir das dann in der Sendung auch sagen. Ja, also wenn das sowas nicht so richtig aufgeht, dann sagen wir das. Aber im Großen und Ganzen, also bei den Filmen, ich kann ja nur von meinen Filmen reden, logischerweise ist es Gott sei Dank noch nie passiert, dass man gedacht hat, okay, aber natürlich gibt es welche, die besser funktionieren und welche, die schlechter funktionieren und es ist auch bei mir schon passiert, dass wir einfach gemerkt haben, okay, das geht überhaupt nicht so richtig auf und dann muss man halt auch kreativ sein und im Notfall halt in der Sendung sagen, ja, dieser Kandidat hat sich nicht reinlegen lassen, das passiert. Also ich finde, das gehört auch dazu, weil es wäre komisch, wenn immer alles funktioniert, weil dann denkt ja auch der Zuschauer, warum funktioniert es da immer? Also es kann ja nicht sein. Also deswegen machen wir das auch, kommt immer mal wieder vor, dass wir drüber sprechen, wenn es nicht so klappt.
Und du arbeitest ja auch mit einer Frau zusammen, die ich sehr bewundere, die ich möchte fast sagen liebe. Es ist für mich die größte Frau, die wir im deutschen Fernsehen haben seit vielen Jahren und ich glaube auch die nächsten Jahre, Barbara Schöneberger. Wie schwer oder wie leicht ist es denn auch Barbara Schöneberger in Szene zu setzen? Weil mit der hast du ja auch schon einiges gemacht. Ich denke da eben an den BR und Thomas Gottschalk, die Geschichte Barbara Schöneberger als Adele in München. Wie ist es so mit der Babsi?
Ja, sehr großartig. Es ist echt natürlich jemand mit so vielen Facetten. Und genau das, was man meiner Meinung nach als Entertainer, weil sie ist für mich wesentlich mehr als eine klassische Showmasterin. Ich sage es, wir sind ja noch mit Peter Alexander und Rudi Carrell und etc. auf. Das ist ja alles altes Fernsehen, aber sie hatten halt dieses Breite, sie konnten halt absolut alles. Ja. Sie konnten singen, sie konnten moderieren, sie konnten persiflieren, sie konnten wirklich alles. Und genau das kann ja Barbara Schöneberger auch. Und deswegen kann man mit ihr auch super natürlich arbeiten. Das kleine Problem ist ihre Bekanntheit, ihre sehr eingängige Stimme, die natürlich auch oft erkannt wird. Also wenn man es nachsieht, merkt man ja auch, also sie spricht selten. Gerade als Adele ging es gut, aber da haben wir halt wirklich darauf geachtet, dass sie nur in ihrem British English ein bisschen was sagt. Und natürlich müssen wir sehr, sehr viel arbeiten, dass sie da verändert wird. Also auch mit der Maske, die dann schon mal 3 Stunden dauern kann oder 3,5. Also das ist, aber grundsätzlich, und das ist das Tolle, was ich eben vorher auch schon erwähnt habe, sie ist genau so ein Fall. Sie nimmt sich nicht zu ernst, sie kann über sich wahnsinnig lachen, und das sind halt die angenehmen Situationen, weil man weiß, man kann sie auch, wie wir es ja mit Thomas Gottschalk gemacht haben, sie auch mal reinlegen, und sie hat sich trotzdem riesig gefreut und ist tatsächlich, und das hat uns alle gewundert, sehr spät draufgekommen. Also wir haben es dann schon sehr übertrieben, das hatten wir teilweise gar nicht vor. Und sie kam wirklich sehr, sehr spät drauf, dass sie eigentlich die Kandidatin ist, die quasi jetzt da reingelegt wird. Und dann fand sie super. Ja, das kann man natürlich jetzt auch nicht immer machen, aber in dem Fall war es so geplant. Und da waren auch übrigens die Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk wahnsinnig wirklich unterstützend, super. Also durch die Bank. Die haben wirklich einige Abteilungen haben da übergreifend uns unterstützt, und das war wirklich super.
Das glaube ich aber sofort, dass wenn man da so eine höhere Mission hat, die ja auch irgendwie was Besonderes ist, da wäre ich auch sofort dabei. Also das kann ich verstehen. Du hast sag.
Nee, aber sie geht auch immer sehr kreativ an die Sache ran. Also das heißt, sie kriegt natürlich einen Vorschlag, sie kriegt ein Briefing, sie sagt auch, was sie gerne mal machen würde, und dann schauen wir natürlich auch, dass es halt mal eine Aktion gibt, die ihr entspricht. Wir waren ja auch beim Bayerischen Rundfunk mit ihr als Professorin für fleischfressende Pflanzen. Das war auch so ein Fall. Dominik Köll wurde da reingelegt. Also, Also das war auch so ein Punkt, wo man einfach, sie kann einfach sehr viel, und man nimmt ihr das dann auch ab. Das war natürlich so überzogen, dass es schon wieder super lustig war. Und noch dazu war es, glaube ich, Faschingsdienstag. Das war schon sehr, sehr schräg. Aber es war so ein Punkt, da man kann mit ihr so viele verschiedene Sachen machen. Oder als Weinverkostung, also sie als Sommelier, das war schon auch, das kann man natürlich nie mit allen machen. Ja.
Aber
du hast,
mach du, Clemens, hau rein.
Ich wollte jetzt schon wieder aufs nächste Format gehen.
Ja, es ist halt, wir sitzen hier mit dem Tommy halt 3 Stunden. Das ist, wenn jemand so viel macht, ist halt so. Müsst ihr jetzt auch durch da draußen.
Nimm dir mal einen Schluck zu trinken. Goldener Herbst ist ein ORF-Format. Ne?
Richtig.
Jedes Jahr rund um alle Heiligen reden da Legenden, die mindestens, und das ist jetzt die Grundvoraussetzung für die Sendung, 90 Jahre alt sind, über ihr Leben. Und du hattest da wirklich schon, also wirklich internationale Hochkaräter am Start, zum Beispiel die Primatenforscherin Jane Goodall. Und da führst du selber die Interviews. Wie bereitest du dich auf sowas vor? Weil das ist ja nochmal, also da muss ja schon auch dann der ganz große Bogen passieren, sage ich jetzt mal.
Da führe ich meistens selbst die Interviews, je nachdem. Also, aber tatsächlich bei Jane Goodall und so habe ich das mir nicht nehmen lassen, sagen wir so. Also dieses Format liebe ich. Obwohl es natürlich ein sehr langsames Format ist, es soll ja zu Allerheiligen quasi auch immer den Menschen Mut machen, keine Angst vor dem Alter zu haben. Und das war die Grundidee. Es war übrigens genau in der Corona-Zeit die erste Ausstrahlung, also am 2020, ist auch dort deswegen entwickelt worden. Also es ist zusammen mit einem Manager in Österreich entwickelt worden. Und die Idee, und dafür kämpfe ich übrigens immer, du musst 90 sein, die magische 9, wie ich immer sage, weil es ist inzwischen nicht mehr so, dass die 87 ist irgendwie nicht mehr so, das kann fast jeder werden, sage ich jetzt mal, und viele kennen Leute, die 80 sind, aber die 9 ist schon dann bemerkenswert, und wie die Leute natürlich auch drauf sind. Jane Goodall ist natürlich, es war natürlich, ja, sensationell. Das ist halt jemand, wo man so viel Respekt hat, ja, und man merkt einfach, und die sind halt alle, die ist völlig zugänglich. Ja. Natürlich möchte sie über ihr Thema reden, aber es ist, und das ist das Schöne an dem Format, dass die Menschen eigentlich jetzt weniger über ihr Leben reden, was sie normalerweise gewohnt sind, Prominente in diesem Alter oder grundsätzlich Prominente, sondern sie sollen ja so ein bisschen über das Menschliche an dem Ganzen, also wie werde ich so alt, was kann ich mit 90 noch machen und wie vor allen Dingen, wie gestalte ich meinen goldenen Herbst, ja, deswegen heißt es die Sendung so, und da hat auch sie einfach gesagt, also es ist das größte Abenteuer, weil wir natürlich immer fragen, kann man mit 90 noch Visionen und Ziele haben? Wir stellen auch allen die gleichen Fragen, um das auch gegeneinander zu schneiden. Und dann hat sie gesagt, ja klar, das größte Abenteuer wird Sterben sein. Hm. Und das ist natürlich erstmal hart, aber auf der anderen Seite natürlich, wie sie sagt, naja, wenn man glaubt, dass danach was passiert, dann ist das natürlich super spannend, weil keiner weiß tatsächlich, was danach passiert. Ob man das glaubt oder nicht, ist ja wurscht. Wenn es weitergeht, ist natürlich super spannend. Also das größte Abenteuer kommt noch für sie und das ist natürlich eine Einser-Antwort. Da freut man sich dann, oder?
Als Macher.
Ja. Ja. Da weiß man, es kommt sehr wahrscheinlich in die Sendung.
Ja.
Ja. Ja.
Aber ich habe mir das angeschaut. Dieses Jahr habe ich es auch da zum ersten Mal gesehen und war tatsächlich sehr berührt. Also ich habe das gerne angeguckt und da waren ja jetzt auch Persönlichkeiten dabei, die ich so jetzt nicht kannte, die man vielleicht in Österreich eher kennt, und habe aber wirklich gerne zugeschaut. Und da war es mir eben auch aufgefallen, die Musik, wie viel die eben auch ausmacht. Und ich fand es sehr berührend. Und Tommy, wenn das jetzt jemand sehen möchte im Nachhinein, habt ihr das, ist es in der Mediathek oder wo kann man sich denn sowas angucken?
Das ist noch in der Mediathek. Das hat sich Gott sei Dank, das ist inzwischen auch beim ORF länger in der Mediathek, kann man nachschauen, Goldener Herbst, einfach bei ORF On eingeben. Das ist auf jeden Fall noch einige Monate da. Und ja, und das ist auch das Schöne, weil ich bin dann deswegen natürlich auch in Deutschland immer mal wieder unterwegs, weil auch der ORF sagt, ja, es können auch ruhig Leute sein, die man quasi, es müssen keine Österreicher sein im klassischen Sinn, weil man wird dann auch irgendwann mal nicht mehr fündig. Das Gute ist, es wird jedes Jahr jemand 90, aber natürlich, also zum Beispiel Christian Bruhn, der da dabei ist, ja, der die großartigen Schlager, über 2000 Schlager komponiert hat, Vicky und die starken Männer, Liebeskummer lohnt sich nicht, Marmorstein und Eisen bricht, also alles, was wir kennen, mögen und schätzen. Und dieser Typ ist, den habe ich schon öfter gehabt, ehrlicherweise, weil er einfach so sensationell ist und eben nur im Hintergrund arbeitet, aber Millionen von Menschen kennen die Songs und es ist einfach ein unfassbar entspannter Mann, und wenn der mit über 90 noch am Klavier sitzt und arbeitet jeden Tag 5 bis 6 Stunden in Wirklichkeit für sich komponiert, weil er selber sagt, es kommt ja jetzt keiner mehr. Er hat zwar gesagt, er will gerne noch einen Tatort machen, aber natürlich wird er dann auch irgendwann mal vergessen, obwohl er sicher könnte, also falls irgendjemand zuhört, der Tatortmusik braucht, dieser Mann kann das. aber das ist schon sehr spannend. Oder auch Bibi Jones mit 96, ja. Also das sind schon dann Wahnsinn. Kandidaten.
An
also
der
Stelle war 97.
Boah. An der Stelle übrigens generell mal der Hinweis an alle da draußen, die den ORF oder dieses andere deutschsprachige Fernsehen nicht so auf der Platte haben. Es lohnt sich durchaus da mal so reinzuschauen, was die Kolleginnen und Kollegen da so machen. Da sind nämlich sehr, sehr gute Sachen dabei. Aber das ist halt, ja, das ist halt leider getrennt irgendwie immer so. Aber es lohnt sich da mal über die Landesgrenzen zu klicken, sage ich mal so ganz breit.
Vielen Dank für die Promotion. Früher war das nämlich tatsächlich einfacher, weil früher hat der ORF noch weit nach Bayern rausgestrahlt. Das hat gut funktioniert. Das geht, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Also es liegt nicht am ORF selbst, aber das ist natürlich schade. Ja. Wobei, was schon funktioniert, ist natürlich die Mediathek, gerade bei Eigenproduktionen, die der ORF beauftragt hat, da funktioniert es ganz gut, wenn das Archiv nicht zu stark belastet ist. Aber in Wirklichkeit, ja, also wirklich ein Format, das ich liebe und ich auch froh bin, dass es tatsächlich weitergeht, obwohl es natürlich was ist, mit durchaus einem schweren Thema und vielleicht auch, man denkt immer nur für ältere Generationen, aber tatsächlich haben wir wahnsinnige Rückmeldungen von jungen Generationen, ich sage es mal von 25 plus, die sich ja auch mal die Frage stellen, will ich überhaupt so alt werden und wie ich werde ich so alt, und stellt sich ja jeder mal die Frage, und was ist eigentlich mit dem Tod? Weil das ist immer unsere Einzelfrage, ja, wie gehen Sie mit dem Tod um? Weil wenn du einen 94-Jährigen fragst, ob er sich Gedanken macht, dann macht er sich sehr wahrscheinlich schon Gedanken seit 10 Jahren.
Hm.
Oder länger.
Ja, ja. Das stimmt. Aber ich finde ja immer, das wird ja in den Familien unterschiedlich gehandhabt und so über den Tod redet man meistens nicht so gerne, eben weil es ein sehr schweres Thema ist. Aber wenn man da einen guten Zugang dazu hat, wie das Gott sei Dank in unserer Familie der Fall ist. Und meine Mama wird 84, jetzt am Wochenende. Und da machen wir dann auch immer Witze. Also wenn es darum geht, irgendwie noch was zu machen, oder sagt sie mal, also kurz vorm Tod, das lohnt sich gar nicht mehr. Und dann dann sagt sie mal, weißt du, wenn man viel vom Tod redet, dann lebt man lange. Und die ist ja topfit, das ist bei uns Thema. Also wir sprechen darüber. Also es ist gar kein Tabuthema und das hilft sehr.
Ganz wichtig. Also finde ich wirklich ein wichtiges Thema. Und immer wieder überlege ich mir, was man mit dem Tod im Fernsehen machen kann, weil es gerade auch im Fernsehen leider ein bisschen totgeschwiegen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, die Leute sollten sich damit beschäftigen. Franz Kafka hat gesagt, der Sinn des Lebens ist, dass es aufhört. Und ohne.
Echt? Okay.
Das haut der Tommy raus im Kafka, ja. Es ist unglaublich.
Ach, Wahnsinn.
Achso, danke für den Hinweis. Aber was wäre das Ganze ohne Ziel? Und der Tod ist nun mal das Ende.
Das versendet sich.
Also eine Sache, ich weiß nicht, ob das noch in der ORF-Mediathek zu finden ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass es auf YouTube auf alle Fälle noch da ist. Der Eurovision Song Contest 2015 in Wien. Und du warst ein großer Teil davon. Ich meine, das ist ja wirklich das Größte, was man so erleben kann. Ich glaube, als Künstler auf so einer Bühne zu stehen, aber wahrscheinlich auch, wenn man Backstage dafür verantwortlich ist. Was hast du denn da genau gemacht?
Ja, und das ist immer ganz wichtig, glaube ich, auch einzuordnen, dass das, also ich habe da natürlich mitwirken dürfen, aber das ist natürlich schon ein riesiges Teamwork, ja, von sehr, sehr vielen verschiedenen Gewerken. Das Schöne war, dass quasi der ORF den 60. Song Contest ausgetragen hat, also ein Jubiläum. Conchita hat damals natürlich für uns gewonnen und so hat es halt begonnen. Und ich war damals lustigerweise beim ORF in Vorarlberg zuständig für Marketing und für ganz unterschiedliche Sachen, ganz was anderes. Ja, das habe ich nach meiner Zeit bei Servus TV dann gemacht. Und das war tatsächlich für mich so ein Punkt. Da kam der Anruf aus Wien, weil ich habe mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem SWR, mit dem SRF und dem ORF gemeinsam eine Sendung gemacht rund um den Bodensee, eine Sommersendung, erstmalig in dieser Größe von einem Schiff, also sehr, sehr aufwendig, und irgendwie erscheint es jemandem beim ORF in Wien aufgefallen zu sein. Und dieser Mann hat mich dann angerufen und hat gesagt, also Song Contest, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war damals angestellt beim ORF. Und in einer durchaus guten Position. Also von dem her gesehen ist dieser Anruf natürlich irgendwie schon überraschend gekommen. Ich kannte ihn, diesen Mann, der mich angerufen hat, aber er kannte mich wahrscheinlich nicht. Aber irgendwo scheint er was mitbekommen zu haben. Und dann habe ich in der Sekunde gesagt, natürlich komme ich da. Und dann hat der zu mir gesagt, ja, überleg dir das nochmal, weil du wirst wahrscheinlich den Vertrag kündigen müssen und so, weil das ist nicht so ganz so einfach. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Dann hat er gesagt, schlaf noch eine Nacht drüber und melde dich dann morgen. Und dann habe ich gesagt, mache ich gern, aber ich werde trotzdem das so machen. Und ich habe trotzdem drüber geschlafen, habe das dann gemacht am nächsten Tag, weil ich wusste, und das war so ein Punkt für Entscheidungsfindungen, das mir immer schon sehr geholfen hat. Man muss sich bloß überlegen, was ist, wenn du es nicht machst. Und wenn du es nicht machst und dir dann am 23. Mai, war das glaube ich 2015, stehe ich irgendwo oder sitze irgendwo und schaue mir das natürlich an und denke mir, du Vollidiot, hättest dabei sein können. Und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, weil ich noch gar nicht so lange bei diesem einen Sender war und der aber ORF intern war, aber trotzdem musste ich dann diesen guten Vertrag kündigen und bin dann zum Song Contest gegangen und war da zuständig für alle Programme quasi so rundherum. Das hieß Side Events. Ja, also bei der Show selber war es zum Beispiel das Warm-up, was ziemlich aufwendig gemacht wurde. Es waren ja wirklich 12 Shows, also jeweils die Semifinals hatten jeweils noch Proben und die wurden alle ziemlich aufwendig auch wirklich mit Publikum bestückt, damit auch quasi alles verkauft werden kann. Also wir haben da ziemlich aufwendige Warm-ups gemacht. Wir haben eine Kooperation gemacht mit der Wiener Staatsoper, um Klassik und Song Contest zusammenzubringen. Wir haben mit dabei, also in der Verantwortung war auch das Rathaus in Wien, wo 25.000 Menschen, also weit mehr als in der Stadthalle waren, weil die Stadthalle nimmt nur 11.000, also in Wien, und wir hatten 25.000 am Rathausplatz, und die das sich live angeschaut haben damals. Also es waren insgesamt 11 Projekte, auch um das Ganze in die Landesstudios und die Länder zu tragen. Also es war ziemlich aufwendig gemacht, und das war so mein Bereich, und es war auch wunderbar, weil ich habe dadurch den ORF wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut kennengelernt, weil ganz viele Gewerke, und ORF ist ja wieder Bayerischer Rundfunk, also es gibt auch viele Radiosender dazu, die dann mitgewirkt haben, Ö3 natürlich, und das war schon super spannend, weil das war so für jemanden, der halt so Medienkind ist wie ich, du plötzlich nicht mehr nur Fernsehen oder nur, und das ist, läuft dann alles über, und das ist ja auch die große Stärke meiner Meinung nach eines Senders wie dem ORF, das alles nützt, und plötzlich läuft dann die Maschine an, und das läuft dann natürlich durch bis zu diesem Tag und drüber hinaus, wenn dann gibt's dann auch Berichte zu schreiben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das war natürlich schon wahnsinnig spannend. Und ich war tatsächlich dann 6 Wochen lang in den Katakomben der Stadthalle. Es war, also die Stadthalle in Wien ist relativ groß, mittendrin. Und wir haben teilweise gar kein Sonnenlicht gesehen. Also war wirklich in der Früh rein und nachts raus, und da hat man rundherum nicht mehr wahnsinnig viel Leben, aber es kämpfen alle für die Sache, auch alle damals Verantwortlichen in höheren Positionen haben wirklich gewusst, das muss klappen, das muss rocken, und da fielen auch ziemlich schnell also irgendwelche bürokratischen Hürden, also es war wirklich ein Genuss, da dabei zu sein, weil es einfach schneller geht als sonst, weil alle wussten, wir haben keine Zeit und es muss jetzt schnell gehen.
Ja, das ist interessant, ne? So Sondersituationen. Also ich kann jetzt so vom BR berichten, nicht von dem Song Contest, aber als Corona so am Anfang war und man auch sich Sachen überlegen musste, weil es eben eine neue Situation war, da ging plötzlich auch sehr viel sehr unbürokratisch und sehr schnell, wo man sich dachte, warum ist es eigentlich nicht immer so schön? Aber das ist wahrscheinlich, war das bei euch ähnlich dann, als ihr da so plötzlich so in Alarm wart für diese große Sache.
Ja, super. Ja, und das war wirklich, das sind 8 Monate Vorbereitung. Also also 9 Monate waren es für alle, die, und ich kam also 1 Monat später dazu. Und das war wirklich, und ich war ja nicht in Wien. Das war für mich auch der Grund, nach Wien zu ziehen. Und bis heute bin ich gerne in Wien geblieben, weil es einfach, ich kam in eine Stadt, die ich auch nicht gut kannte. Und das ging dann ratzfatz, weil über dieses Event hast du relativ schnell auch in Wien ziemlich viele Leute kennengelernt. Und wie wir alle wissen, kann es nie schaden, in unserem Beruf viele Leute zu kennen. Und es war eben ORF intern so, wie auch in Wien. Und so habe ich mich dann auch entschlossen, und das war so ein bisschen mein im Hintergrund, mein Kopfkino, dass ich irgendwann dann mich selbstständig mache. Und ich dachte mir nach dem Song Contest, so, ab sofort selbstständig für verschiedene Sender. Und ja, das war dann der ausschlaggebende Punkt.
Der Plan ist aufgegangen, und es war wirklich sehr schön. Clemens, du warst nicht mit dabei, aber ich war mit dabei. Ich war nicht direkt in der Stadthalle, als der Song Contest dann gelaufen ist, sondern wir waren da eben bei der Probe, und dann haben wir es aber angeguckt am Rathausplatz, was der Tommy gerade eben berichtet hat, und das war sehr cool. Sehr beeindruckend, unfassbare Stimmung, und Wien sowieso
immer eine Reise wert. Ja.
Und im Anschluss haben wir noch gefeiert.
Das stimmt. Das habe ich ja
8 Monate gefeiert.
Warum habe ich denn das vergessen? Nein.
Nein, die Katja und ich, und da waren noch 2 Freundinnen mit dabei, und da waren wir noch gemeinsam im Euroclub. Also da gibt's ja auch rundherum dann immer, das ist auch Vorgabe und Feiermöglichkeiten, und die müssen auch stattfinden. Und das war bei uns in der großen Otterkringer Brauerei, und dort wurde dann auch wurde sowieso nach jedem Finale gefeiert, und auch da haben wir dann wirklich auch mitgefeiert, weil bis dorthin hatten wir wenig Zeit zum Feiern.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also wahrscheinlich konntest du da jetzt nicht nach jeder Sendung feiern, weil da hättest du die Woche nie durchgehalten.
Das ist nicht so wie bei dir, Clemens.
Ja, das ist.
Und ich hatte tatsächlich dann während der Show übrigens die allerlustigste beziehungsweise die beste Aufgabe. Ich war nämlich im sogenannten Havarie-Ü-Wagen. Also wenn der Song Contest läuft, dann gibt's natürlich einen riesigen Ü-Wagen, wo die Live-Regie stattfindet. Und sollte da irgendwas schief gehen, gibt's dahinter den gleichen Ü-Wagen nochmal. Ja, das heißt also, wenn irgendwas passiert, was nicht vorzusehen ist, geht automatisch quasi die Havarie auf Sendung. Und das wären dann wir gewesen. Wir wussten schon, da wird nicht viel passieren, aber es war relativ lustig, weil wir haben es quasi ganz nah miterlebt, die Show, aber mussten nichts tun.
Ja. Hast du dir dann wahrscheinlich auch verdient, an der Stelle, wenn man das so lange vorbereitet hat.
Hobbala.
Jetzt haben wir ja schon von dir gehört, Tommy, dass du unglaublich viel gemacht hast, viel organisiert hast, viel konzipiert hast. Was waren so die größte für dich technische oder organisatorische Herausforderung, die du bei einer Produktion je bewältigen musstest? Und wie hast du die gelöst? Oder was ging da vielleicht auch schief? War das das beim Eurovision Song Contest oder war es vielleicht was ganz anderes?
Ja, es gibt da ganz viele verschiedene. Da bin ich jetzt tatsächlich, das kann einmal eine Drohne sein, die in der im falschen Moment runterfällt, ja, was auch schon passiert ist. Das kann auch unlustig werden. Also das ist so ein Fall für mich, wo ich mir dachte, okay, da muss man technisch noch dran arbeiten.
Also es ist wirklich mal passiert, dass da wirklich eine wirklich paff runter.
Also nicht, nein, beim Song Contest gab es keine.
Nein, nicht beim, aber.
Es war bei einer, wirklich, da haben wir eine Wissenschaftssendung gedreht und da ging es darum, da sind wir einfach mit der Drohne geflogen über einen abgesperrten Raum, ganz klar. Also es war jetzt nicht illegal, aber da hat dann tatsächlich, das war in eine Blei, also das war sehr verbleit, weil das irgendwelche wichtigen Stoffe drin waren. Und damit ist diese Drohne nicht zurechtgekommen. Und dann ist die knallhart, das waren noch damals die etwas größeren, knallhart runtergefallen. So, also das hat mir dann schon gezeigt, okay, das ist noch nicht so. Noch dazu weißt du ja nicht, ob da jetzt eine Wand in der Nähe ist, die voller Blei ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann passiert das halt einfach. Also da, das war so ein Punkt, da war ich dann erinnert an Marcel Hirscher, der damals, ich weiß nicht, ob das noch jemand im Kopf hat, beim Skirennen, ich glaube in Turin war das, wo hinter ihm die Drohne runterfiel. Stimmt. Das war nicht meine Produktion, möchte ich nur gesagt. Also es kann natürlich schief gehen. Also sowas ist technisch, geht natürlich einiges schief. Und ansonsten, ich sage jetzt mal, ja, es gibt Moderatoren. Also ich habe einmal eine Sendung gemacht, live. Ja, sie war live, oder zumindest live on tape, in Rom. Aus Rom zur Seligsprechung des Papstes. So. Ja, das war bei einem Sender, und da hatten wir eine Talksendung und der Sendungsverantwortliche war sehr gläubig und hat gesagt, wenn der tatsächlich Papst, heilig gesprochen wird, oder? Katja, das weißt doch du.
Jetzt Tommy, bring mich doch jetzt nicht. Der ist heilig gesprochen bestimmt.
Der ist heilig gesprochen.
Bestimmt.
So, das war irgendwann im Mai 2011 oder 10, jedenfalls, hatten wir eine Sendung aus einem wunderschönen Kloster mit Notker Wolf, ja, der damals, dessen Kloster war das. Und also da war er der Chef.
Benediktinerabt, oder?
So, genau. Genau, mit einem Mörderblick, Santa Maria, wie auch immer. Und einen wahnsinnigen Blick auf Rom. Und da haben wir diese Sendung gemacht. Und der Moderator, den Namen sage ich jetzt nicht, weil der in Österreich sehr bekannt ist, sagt am Nachmittag wirklich, also kurz vor der Sendung, sei es mal 4 Stunden vorher, also ganz ehrlich, hier zieht so, es hat wirklich gezogen wie Hechtsuppe, weil das in so einem Kloster halt Trakt war. Und wir das halt aus diesem Kloster live gemacht haben mit Mörderaufwand. Und er hat gesagt, er macht es nicht. Und dann sage ich, wie.
Weil es so zieht.
Weil es so zieht, weil er gesagt hat, der hatte auch einen anderen Job, ehrlicherweise, der war auch wurscht. Und einen wichtigen Job. Und er hat gesagt, wenn er jetzt da krank wird, hat er ein enormes Problem. Er fliegt jetzt wieder nach Hause.
Das Mann. Knallhart. Ansage.
Ansage. Und dann habe ich gesagt, du, das geht so nicht. Und ich war der Redaktionsleiter damals von dieser Sendung und habe mir gedacht, was machst du jetzt? Und dann hat er mir den Tipp gegeben, nimm doch den Notker Wolf, der kann das. Entschuldigung, das ist ein sehr, sehr angesehener Mann, der ist Mönch noch dazu. Ich kann doch den jetzt nicht zum Moderator machen. Und dann sagte, also er würde das so machen und ist tatsächlich einfach abgereist. Ja, also ihm war das dann wirklich egal. Es war so, also ganz hundertprozentig gibt's Zeugen dafür. Und der ist dann nach Hause geflogen und wir haben dann quasi zusammen mit Notker Wolf die Sendung bestritten. Notker Wolf war in der Kutte der Moderator der Sendung und ich habe mit ihm ungefähr 2 Stunden ja, ihn vorbereitet, damit er aus dem sehr, sehr eloquenten und sehr, sehr lustigen Mönch ein Moderator wird. Und das war sicher so ein Punkt, das passierte jetzt nicht zweimal.
Also es war entweder 2011, als Johannes Paul selig gesprochen wurde, oder 2014, als er heilig gesprochen wurde.
Nee. Dann war es 2011. Super, also wahnsinnig wird der
Unglaublich, ja, wie hier im Hintergrund die Rechercheteams arbeiten.
Da war 2011, weil 2012 war ich dann nicht mehr bei dieser Sendung. Also von dem her gesehen war das ganz sicher so. Und ja, die Geschichte, also es war trotzdem eine Sendung, wir haben sie ausgestrahlt, es hat auch halbwegs gut funktioniert. Also er hat es wirklich top gemacht für das, dass es jetzt jemand, man muss ja auch damit leben können, dass man plötzlich jemanden im Ohr hat, der, das bin in dem Fall ich gewesen, der dir dann so ein bisschen durch die Sendung
Boah, das ist ja
führt.
schon.
Aber es hat funktioniert und es wurde dann auch ausgestrahlt. Es war keine Live-Sendung, möchte ich dazu sagen. Es fällt mir jetzt gerade ein, weil wir natürlich dann relativ viel geschnitten haben.
Ja,
aber
trotzdem
trotzdem
ist es ist schon, aber es ist schon, es hat ein Geschmäckle, da so jemanden so sitzen zu lassen, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt gar nicht über den Kollegen da irgendwie urteilen oder so, aber das ist schon eine harte Nummer. Also, wo du auch gesagt hast vorhin, ihr habt einen Mörderaufwand auch gehabt und dann sagst du da so Diva-mäßig, ja, hier zieht's, ich fahr, also, boah, alter
Ja.
Schwede.
Und das war übrigens, aber die Sendung war an sich super und wir haben da tatsächlich, und ich hatte ja die Gelegenheit, in sehr vielen prominenten Ohren zu sein,
Ja.
weil da war zum Beispiel auch Moderator Fritz Pleitgen, den ihr in Deutschland gut kennt, also eine Koryphäe des TV-Journalismus, Ruprecht Eser vom ZDF und sehr lustig Helmut Karasek. Helmut Karasek hat zum Beispiel moderiert immer die Festspielsendungen, ja, und Helmut Karasek zu steuern im Ohr war eine Herausforderung,
Oh ja.
muss man auch dazu sagen. Ein großartiger Typ, ein blitzgescheiter Mann, ein lustiger Mann, wirklich, aber natürlich schwer, also als Moderator sehr, sehr schwer. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt in der Zeit von so Größen wie Fritz Pleitgen natürlich auch. Wir waren auch danach tatsächlich, ich war mit Fritz Pleitgen dann einmal beim WDR eingeladen, also ich war durch ihn eingeladen beim WDR zu Rosenmontag zum Umzug. Und das war für mich so beeindruckend, weil dieser Mann so erst auch beeindruckend war. Und er war da dort als Kumpel, also als verkleidet als Bergbaukumpel, weil sein Vater, glaube ich, war im Bergbau tätig. Und er wirklich mit so einem Helm und so einem Blaumann. Und ich habe dann gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie ich jetzt da dazu komme, dann sage ich, ich bin tatsächlich eingeladen worden von Fritz Pleitgen. Das haben dort mir nicht alle geglaubt. Und als ich dann zu einem anderen Kollegen gesagt habe, ich darf bei Herrn Pleitgen im Ohr sein, das war dann sowieso fast, ich glaube, hat auch keiner geglaubt, aber es war so, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und ich durfte Fritz Pleitgen durch die eine oder andere Sendung führen.
Das mit Helmut Karasek kann ich bestätigen, weil ich im Bayerischen Landtag eine Diskussionsrunde oder einen Talk mit ihm moderieren durfte. Da ging es um das Thema Flucht und Vertreibung. Und es war also wirklich nur ich und Helmut Karasek und im Bayerischen Landtag 400 Geflüchtete und Vertriebene, eben nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet und vertrieben. Und es war schon, das Vorgespräch mit Helmut Karasek war schon sensationell, weil wir dann einfach mal so uns ein bisschen kennengelernt haben und dann eben festgestellt haben, dass ja an dem Abend, wo die Veranstaltung stattfindet, das Champions League Halbfinale ist zwischen Bayern München und Real Madrid. Und Karasek hat gesagt, also er ist ja auch Riesenfußballfan vom HSV, und hat gesagt, also er möchte das Spiel unbedingt sehen. Da habe ich gesagt, ja, ich ja auch. Ja gut, dann müssen wir ja gucken, dass wir bis 2030 müssen wir durch sein auf alle Fälle, damit wir das noch angucken können. Und das haben wir dann hinbekommen, haben dann gemeinsam im Senatssaal dieses Spiel angeguckt und währenddessen haben wir uns gegenseitig Witze erzählt, weil Helmut Karasek hat damals an einem Witzebuch geschrieben. Und das ist sensationell. Das war die einzige Veranstaltung, die ich moderiert habe, wo meine Eltern mit dabei waren. Deswegen gibt es da eben noch nette Beweisfotos. Und Helmut Karasek, was für ein großartiger Mann war das. Also wirklich so toll. Aber ich gebe dir recht, wenn der dann mal erzählt hat, du hast den kaum noch einfangen können. Also das war wirklich, der kam vom Hundertsten ins Tausendste. Aber das, was er gesagt hat, war einfach richtig gut und ein blitzgescheiter, sehr, sehr angenehmer Mann.
Das ist halt dann auch schwierig Super. Bei solchen Leuten, ne, wo die dann ja auch nicht Quatsch erzählen, sondern die Sachen sind ja auch gut, die sie erzählen.
Ist
ne?
anders als bei uns, Clemens.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt, glaube ich. Also ihn dann quasi, er war in dem Fall in der Moderatorenrolle, was für ihn völlig, das hat sich, das ändert, aber das war quasi damals bei Servus TV, war eine Sendung, Ende 2009 zu Servus TV gewechselt. Das war damals toll, weil es war eine riesige damals, sage ich dazu, es war eine riesige Aufbruchstimmung, wer kommt schon auf die Idee und macht einen Sender auf, ja, und da habe ich mich dann entschlossen, das zu machen und bin dann nach Salzburg wieder, ich habe in Salzburg studiert, kannte mich dort aus und das war toll, weil ich bin da mit 29 Redaktionsleiter geworden, einer Talkshow, die riesig war mit, also aufwandsriesig mit 7 Kameras, mit Publikum, mit einer Band. Und es ging um Themen, die sonst niemand diskutiert, also von Astrophysik über, es war sehr, sehr spannend und eben immer zur Festspielzeit und gab es eben diese Festspiel-Talks, die kulturlastig waren und dann gab es eben auch, und der Sinn oder vom Herrn Mateschitz quasi, den damaligen Red Bull-Chef und Erfinder bzw. Mitentwickler, der hatte diese Idee und hat auch gesagt, wir nehmen ältere Moderatoren, die einen guten Ruf haben, ja, um auch dieses zu steigern und wie auch immer, und das waren eben einige von diesen. Und Helmut Karasek, ich habe so immer zu ihm gesagt, Herr Karasek, die Kamera vor Ihnen, einfach in die Linse schauen. Weil die ging ja vor ihm weg. Also es war eine Steadicam, die vor ihm wegging. Mhm. Aber er war so in seinem Ding drin, ja, und dann haben einfach gesagt, das läuft auch so. Wir haben einfach die Steadicam weggelassen und der hatte dann an dem Tag nicht viel zu tun.
Tommy, du hast jetzt Talk im Hangar schon angesprochen, die Sendung damals bei Servus TV, die du da als Redaktionsleiter mitverantwortet hast. Und ihr hattet da nicht nur berühmte Moderatoren, sondern auch sehr berühmte Gäste. Also Neil Armstrong, Dalai Lama, ich meine, die hat man jetzt auch nicht alle Tage. Wie war das denn?
Ja, also ich möchte dazu sagen, das war die Zeit, war Servus TV noch komplett unpolitisch. Ja, wir durften uns da wirklich ausspielen und es war echt ein schönes, großes Feld und es war natürlich irgendwie auch der Sinn der Sache, dass man irgendwie mit großen Persönlichkeiten die Sendung und den Sender bekannt macht. Und da war tatsächlich zum 80. Geburtstag von Neil Armstrong der Versuch, und das muss man auch mal Red Bull zugute halten, weil allein auf die Idee zu kommen, wir haben natürlich gesponnen und haben gesagt, der wird 80 im August, also versuchen wir halt, ihn zu kriegen. Und das hat uns dann auch Red Bull wirklich total unterstützt, nicht mit Geld, sondern da gibt es ja Flugzeuge im Hangar 7 und im Hangar 8 und die für die Flugzeuge verantwortlich sind, wussten, wie viele Flugzeuge Neil Armstrong Probe geflogen hat, oder der war ja Testpilot. Und da sind ja auch ganz alte und schöne drin. Und die haben gesagt, also vielleicht kriegt man ihn so, dass man ihm eine DVD schickt, damals wirklich eine DVD, mit Bildern und Videos von diesen Flugzeugen. Und wir haben das gemacht, haben irgendwie ausfindig gemacht, wo der wohnt, irgendwo in Ohio, und haben ihm eine Einladung geschickt in den Talk im Hangar 7, den wir natürlich machen würden, nur für seinen Geburtstag, ob er nicht nach Salzburg kommen will. Und da ist nichts passiert, wie das so oft so ist mit so Anfragen. Und dann dachte ich, gut, das ist halt dann irgendwo im Weltall verschollen gegangen. Und tatsächlich so 3 Monate später kam ein Anruf von der Haushälterin, ist ungelogen. Und die hat dann gesagt, ja, also der Herr Armstrong würde kommen. Und wir haben das natürlich alle irgendwie nicht geglaubt, aber es war tatsächlich so. Als er kam dann, ist Business Class, also nicht irgendwie so einfach eingeflogen nach Frankfurt. Ich habe noch eine Kollegin hingeschickt nach Frankfurt, um ihn dann abzuholen, damit wir auch sicher wissen, dass er es ist. Und also es war schon so ein Punkt, weil der war jetzt nicht so, da gab es jetzt keinen großen Austausch davor. Wir wussten jetzt nicht hundertprozentig, ob der das auch wirklich ist oder wie auch immer. Und haben aber alles toll vorbereitet gehabt und auch mit tollen Gästen. Harald Lesch hat seinen 50. Geburtstag an exakt diesem Tag verschoben, weil er gedacht hat, okay, das ist ihm wichtiger, also die Feier dazu, und hat tatsächlich da Platz genommen. Und Thomas Reiter, der erste, genau, von der ESA. Ja, und dann kam Neil Armstrong. Und das war ehrlicherweise schon, also sicherlich die Begegnung, die mit prominenten Menschen, die mich am meisten beeindruckt hat. Weil dieser Mann, egal was passiert, der wird in 500 Jahren noch in jedem Geschichtsbuch stehen, viele andere Prominente nicht. Und das war das bescheidenste Wesen, das ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Also der war.
Obwohl der ja eigentlich immer sagen könnte, hey Leute, ganz ehrlich, was ist denn das hier? Ich war schon auf dem Mond.
Ja. So, Genau so. Und alle, also wir wussten natürlich, dass er schüchtern ist und er zurückhaltend ist und dass ihn das wahnsinnig eher nervös macht, wenn man so ein großes Buhai um ihn macht. Und er war einfach wahnsinnig entspannt, hat erstmal 3,5 Stunden die ganzen Flieger angeschaut, das haben wir ihm ja auch versprochen. Dann ist er ins Hotel, ist nochmal schlafen gegangen und hat dann, ich glaube, mehr oder weniger diese Sendung so über sich ergehen lassen, weil er, also gekommen ist er ganz sicher wegen der Flugzeuge, also ist nicht. Und er hat dort einen alten Kollegen getroffen, nämlich Alexei Leonov, das wäre der erste Russe gewesen. Also hätten die Russen, die waren ja viel besser und viel schneller damals in der Zeit, wären die auf dem Mond gelandet, dann wäre Alexei Leonov der erste Mann am Mond gewesen. Und die haben sich dort, den hatten wir auch noch bekommen und dann saßen die sich gegenüber. Deswegen war übrigens auch ganz wichtig, dass Neil Armstrong wirklich kommt, weil die saßen ja alle schon mehr oder weniger im Flugzeug zur Anreise. Also von dem her gesehen, es war ein sehr, sehr schöner Talk, moderiert damals von Frank Schirmacher und von der FAZ. Und ja, das war natürlich auch gut genützt für die deutschen Medien, in erster Linie auch für die Printmedien. Also ja, war schön. Das war sicher eine Begegnung, da erzähle ich gern drüber.
Und der Dalai Lama ist aber nicht wegen der Flugzeuge gekommen.
Nein, der Dalai Lama war eine andere Sendung, war auch eine Sondersendung. Der war damals in Österreich zu Gast und dann haben wir ihn auch quasi zur Show eingeladen und da kam er auch. Und das war dann auch eine Sondersendung. Das war auch sehr beeindruckend, allerdings kam er 3,5 Stunden zu spät.
Oh.
Ja. Und ist natürlich dann schon aufwendig, dass alle, das sind ja auch Gäste im Publikum, da muss man die bespaßen und das war, aber sonst war das natürlich auch sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, an Neil Armstrong kommt keiner vorbei.
Lampenfieber.
Tommy, du arbeitest oft mit bekannten Persönlichkeiten zusammen, haben wir jetzt schon gehört. Wie schaffst du das dann, im Hintergrund eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der die dann auch authentisch sein können?
Also die Rubrik heißt ja Lampenfieber und Lampenfieber, finde ich, kannst du vor und hinter der Kamera haben.
Okay.
Weil tatsächlich, natürlich, wenn das irgendwas Großes läuft, ist man dann schon auch nervös und gerade wenn man jetzt mit Moderatoren zusammenarbeitet, in denen deren Ohr man ist, hat man schon, finde ich auch, ist man gleich auf einer Spannungsebene. Das ist ja auch, was wir alle eher mögen, ist diese Spannung, dass irgendwas ja auch schiefgehen kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich, gerade mit Prominenten, der Umgang ein guter, wenn man es nicht zu ernst nimmt. Ja, also das ist so irgendwie. Also ich sage immer, Fernsehen ist natürlich wichtig und es kostet viel Geld und wie auch immer, aber es stirbt niemand. Also bei mir zumindest.
Wenn keine Drohne.
Aber da wäre jetzt auch niemand gestorben, Gott sei Dank. Aber es ist tatsächlich so, dass man man kann Fehler machen und wenn der Fehler passiert, ist natürlich nicht schön, aber es ist halt so. Und ich finde, da kann man schon viel Spannung rausnehmen, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt raus, wir haben da Spaß. Und auch wenn es ein ernsteres Thema ist, also das zu genießen, über ein Thema zu sprechen und die Zeit zu haben, das ist, glaube ich, auch schön. Und das ist in der Vorbereitung mit Moderatoren halt auch super. Ich versuche auch immer, das in einem Dialog zu machen. Also nicht zu briefen im klassischen Sinn, sondern einfach zu sagen, okay, was interessiert Sie oder was interessiert dich? Mit vielen ist man natürlich auch per Du. Und dann ist es meistens ein schöner und relativ kurzer Vorgang. Weil ich glaube, er ist für mich auch so, die 1er-Regel für Moderatoren, wenn für einen Talk zumindest oder für ein Interview ein paar Fragen vorbereiten und dann gut zuhören.
Ja.
So ist es.
Weil, also quasi als Basis und das funktioniert, glaube ich, in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade schwierige Themen sind wie Astrophysik oder sowas. Ja.
Ja.
Okay, gut.
Tommy, jetzt mal unter uns. Also ich meine, es hört uns ja niemand zu.
Nee.
Es hört uns ja. Hat Barbara Schöneberger noch Lampenfieber?
Also, das kann ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, ja, weil jeder, der das macht, hat irgendwann mal Lampenfieber. Wir arbeiten hier und da zusammen. Ich würde sagen, ja, aber nicht vor Sachen. Also, ich glaube, sie ist einfach ein super Profi und da gehört es auch dazu, die Spannung zu haben. Und das wird sie, glaube ich, so ummünzen. Ja, sie ist sicher auch, vor einer Verstehen Sie Spaß Live-Sendung hat sie, wenn sie rausgeht, ist sie sicher auch die ehrfürchtige Spannung, sage ich jetzt mal so.
Ja, und die braucht's. Die braucht's auf jeden Fall, die braucht's.
Ja, die braucht's auch für die Stimme.
Ja, absolut.
Das ist richtig, absolut.
Ja. Absolut. Was kommt denn als nächstes, Tommy? Was sind denn so die aktuellen Projekte? Was ist so das nächste große Ding, wo wir dich und deine Arbeit erleben können?
Naja, also wie gesagt, ich bin jetzt schon am Vorbereiten einer Kitzbühel-Doku, 85 Jahre Kitzbühel. Das freut mich sehr, weil das wird mal was anderes, wo wir auch ein bisschen zeigen können, was im Hintergrund so läuft. Ja, da stehen auch viele spannende Interviews an. Das ist ja was unseren Beruf auch ausmacht, die Menschen kennenzulernen und zu wissen, wie arbeitet man. Da geht es um die Inszenierung in erster Linie. Das ist dann im Januar. Dann wird es natürlich auch wieder Verstehen Sie Spaß geben. Also auch da wird es wieder Filme von mir geben und auch sehr, sehr viele von wunderbaren Kollegen. Also das ist auch immer ein schönes Zusammenspiel. Ja, und da gibt es, also ich habe so ganz viele Projekte, die einfach durchlaufen, und das ist auch durchaus immer wieder neu. Also es ist das Tolle an diesem Job ist erstens die Vielfältigkeit und dass man Klassik genauso machen kann wie Schlager und dass man eben Verstehen Sie Spaß genauso machen kann wie Wissenschaft. Man muss sich halt interessieren, das ist, glaube ich, wichtig. Und da passiert nächstes Jahr, also zumindest wieder zwei neue Projekte, die kann ich aber noch nicht verraten. Und ansonsten laufen die Dinge ja so durch. Ja, also, und ich versuche es halt immer wieder ein bisschen neu zu machen. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung oder Anforderung an mich selbst.
Das klingt sehr gut. Also ich freue mich schon sehr auf die Kitzbühel-Doku. Also da sind wir alle am Start. Die wird die auch in der ARD laufen? Weißt du das schon?
Das weiß ich, ehrlicherweise weiß ich es noch nicht, weil das ist dann immer so ein klassischer Fall, den man quasi dann verhandeln muss. Aber das Muster läuft natürlich über den ORF. Könnte schon passieren, weil zumindest beim Bayerischen Rundfunk, der ja auch immer dann vor Ort ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das
ein Herz ist. Für den Skisport hat natürlich.
Aber auch mein Herz für den Skisport. Und das ist halt auch für mich so wichtig, dass da, also wir haben zum Beispiel Ernst Hinterseer, das ist der Vater von Hansi Hinterseer. Ja, der war Olympiasieger 1954, glaube ich. Und das sind so lustige Begegnungen. Ja, der ist ein super entspannter Typ und das ist eben auch sein Alter. Der fährt mit 94 noch Kitzbühel ohne irgendwelche Probleme. Also hätten wir, glaube ich, mehr Probleme als er.
Ich auf jeden Fall. Also ja gut, aber wir haben auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können, wo wir gucken können, was du so machst, und wir werden es weiterhin beobachten. Und ich freue mich total, Tommy, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und wir so einen kleinen Einblick bekommen haben in deine Arbeit, die so vielfältig ist, und sagen einfach weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi für alle Projekte. Und
vielen herzlichen Dank.
Und ihr da draußen müsst immer mal wieder gucken, so in den Abspannen von den Sendungen, ne? Da, wenn da so der Name Tommy steht, da könnte der Tommy seine Finger drin gehabt haben.
Also Schmiedle würde ich noch dazu.
Schmiedle,
ich würde ihn
ja,
noch
ja,
suchen.
Ist schon klar, genau. Aber Tommy ist so der erste, heißt ja jetzt auch nicht jeder Tommy, ja, also, weißt du, wie ich meine?
Ja,
ich freut mich sehr, vielen Dank, also es war sehr angenehm und ja. Danke, dass ihr an mich gedacht habt.
Selbstverständlich. Alles Liebe nach Wien. Bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2024.
Katja, Mensch, der Tommy, der hat ja einen vielfältigen Beruf. Also ich dachte ja schon, dass ich einen vielfältigen Beruf habe, aber der Tommy, also das klingt schon cool. Also so irgendwie organisieren, aber schon auch kreativ sein. Dann selber manchmal sogar auch vor der Kamera, und also das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, mich würde allein die Organisation des Berufs überfordern. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr vielfältig, und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie viel Spaß das macht und wie schön das ist, auch solche Dinge zu entwickeln. Weißt, wenn du so die Idee hast und dann da brütest über so eine Idee und die dann vorstellst und das auch gut ankommt und du dann irgendwann mal diesen fertigen Film hast oder ja, eben das ja fertige Format oder eben dann bei Verstehen Sie Spaß einfach eine versteckte Kamera, die richtig gut funktioniert, dann glaube ich einfach, dass das ein sehr, sehr schönes Gefühl ist und einen sehr zufrieden macht. Und dass man eben bei der Arbeit unheimlich viel Spaß und Freude hat. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
Und er hat ja auch gesagt, er hat irgendwie so den Drang, also es muss nicht immer was Neues, ganz Neues sein, aber so diese Sachen, die er schon macht, immer wieder neu zu denken und so. Ja. Also da frisch zu bleiben, immer sich wieder neu herauszufordern, auch in etablierten Formaten. Das klingt gut, ja.
Also ja. Ja, und auch so Themen anzugehen, eben wie er erzählt hat, bei dem Goldenen Herbst, das Thema Tod, ja, wie kann man das darstellen, ohne dass es eben zu schwer ist, und da auch nochmal die Empfehlung, sich das gerne in der ORF-Mediathek anzuschauen, ja, weil es wirklich, wir kriegen ja nichts hier für die Werbung, aber es ist einfach wirklich ein schöner Film, der sehr berührend ist, der sehr bewegt und ja, und die Vielfältigkeit, die ist schon toll, und deswegen freue ich mich, dass der Tommy hier mit bei uns dabei war, bei Das Versendet sich.
Wenn du hier so alles anschleppst, Katja.
Ja, du, mit wem ich so in der Schule war.
Ja.
Manche Dinge zeichnen sich ja auch schon in der Schule so ein bisschen ab.
Ja, ja, und das hat sich bei euch beiden doch irgendwie so ein bisschen durchgezogen.
Ja, also, doch, glaube ich, kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Und das Schöne ist ja dann, wenn das Abitur ja jetzt bei uns auch schon 3 Jahre zurückliegt, dass man den Kontakt gehalten hat. Ich weiß jetzt nicht, warum du lachst, Clemens, an der Stelle.
Es
ist gut.
Ihr habt euch gut gehalten, sagen wir es mal so.
Naja, also du kennst ja auf meinem Auto den Aufkleber Abi 2021. Das sind wir. Wir haben vor 3 Jahren Abi gemacht und jetzt sind wir halt durchgestartet. Aha. Der Tommy in Österreich und ich hier in unserem Podcast. So. Ja. An der Stelle würde ich einfach mal sagen.
Blenden wir zart aus
und sagen natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge, liked die Folge, bewertet auch uns gerne auf Spotify, ja, Apple Music. Das hilft uns weiter auf alle Fälle, und schreibt uns auch nach wie vor gerne, wen möchtet ihr denn gerne mal hören? Wir kriegen ja immer wieder Hörerpost, wir kriegen Fragen von euch. Macht es sehr, sehr gern.
Genau, und dann schauen wir mal, wer als nächstes kommt. Da ist schon jemand geplant.
Ja.
Aber wir verraten es noch nicht.
Nee, machen wir nicht.
Aber es wird wieder eine Küchenfolge.
Ah, es wird großartig. Und packst du wieder die Pizzaschere aus, Clemens?
Ich denke, sie wird wieder, also wird erst natürlich auf Hochglanz gebonert und dann wird sie angewandt.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, mehr Cliffhanger geht jetzt nicht. In diesem Sinne, wir sagen Ciao. Tschüss.